Es gibt Dinge, die uns alle miteinander verbinden. Dinge, die jede und jeder in seinem Leben kennenlernen wird und damit seine, ihre Erfahrungen machen wird. Eines dieser Dinge sind Hausaufgaben, die uns während unserer Schulzeit begleiten und die den einen oder die andere vielleicht auch verfolgt haben. Hausaufgaben gehören zum Schulalltag einfach dazu. Aber warum? Was bringen sie? Was bringen sie, wenn man heute jegliche Antwort und Lösung im Internet nachschauen kann? Müssen Hausaufgaben heute anders sein als früher? Wie sieht das Hausaufgabenmachen aus SchülerInnenperspektive aus? Und warum spielt auch beim Thema Hausaufgaben die soziale Ungleichheit eine Rolle? Unter anderem darüber sprechen wir heute.
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Daniel Reismann und der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Und gemeinsam tauchen wir in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen ein. Es gibt unfassbar viel Spannendes und Faszinierendes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe Forschung und Wissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz nahebringen, Ihnen zeigen, welche Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU bearbeiten. Ich bin selbst bei den allermeisten Themen ein Laie. Aber die Uni ist zum Glück ein Ort, an dem man zu vielen Themen und Bereichen ExpertInnen finden kann. In jeder Podcast-Folge lade ich mir eine Wissenschaftlerin ein, um über ihre, seine Arbeit zu sprechen. So auch in dieser Folge. Heute spreche ich mit Professor Dr. Karin Breu. Sie ist Professorin an der Uni Mainz am Institut für Erziehungswissenschaft in der Arbeitsgruppe Schulforschung, Schulpädagogik und beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Hausaufgaben.
Ja, Frau Professor Breu, am Anfang mal eine persönliche Frage, bevor wir so in die inhaltlichen Tiefen Ihrer Forschung, Ihrer Arbeit einsteigen. Wenn wir in Ihre Schulzeit blicken damals, haben Sie eigentlich gern Hausaufgaben gemacht?
Habe ich sie gerne gemacht, wahrscheinlich so wenig gern wie andere. Ich habe sie meistens gemacht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mich besonders gequält hätte. Ich habe mich auch gefreut, wenn es keine aufgab.
Also wie Sie gesagt haben, wie wahrscheinlich bei jedem und bei jeder am Ende. Aber was hat Sie dann doch dazu gebracht, sich in Ihrer Forschung, in Ihrer Arbeit mit diesem Thema Hausaufgaben zu beschäftigen?
Ich habe darüber nachgedacht, wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen und habe mich dann erinnert, dass ich auf einer Tagung in Oxford, eine Ethnographie-Tagung, dass jemand über Hausaufgaben gearbeitet hatte. Und das hat mich sehr faszinierend interessiert. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt, es gibt gar nicht so viel Forschung über Hausaufgaben. Also jedenfalls nicht so eine Art von Forschung, wie ich sie mache. Ich interessiere mich ja weniger für die Wirkungen, sondern eher, was da wirklich geschieht und sozusagen die reale Praxis zu untersuchen. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis ich wirklich sozusagen mehrere Projekte auch und inzwischen auch ein DFG-Projekt beantragt und jetzt umgesetzt habe.
Also Hausaufgaben werden nun genauer beforscht. Dann schauen wir mal in Ihre Forschung, in Ihre Arbeit. Was genau untersuchen Sie, wenn Sie sagen, Sie schauen, was bei Hausaufgaben passiert? Was machen Sie?
Also aktuell habe ich ein Projekt zusammen mit einer Kollegin aus Kassel, Hedda Bedewitz, und zwei MitarbeiterInnen. Und wir wollen den gesamten Hausaufgabenzyklus, also was zu Hause passiert, was in der Schule passiert, eventuell sogar, was auf dem Weg zwischen Schule und zu Hause passiert, also im Bus und sozusagen. Wir haben einzelne SchülerInnen, die wir besuchen, also die wir begleiten, die wir beobachten, sowohl in der Schule als auch zu Hause und wenn es geht, auch tatsächlich auf dem Weg dorthin. Man spricht vom Homework Cycle, also dem Kreislauf der Hausaufgaben, vom Aufgeben, Anfertigen, Besprechen. das, was wir als allererstes festgestellt haben, ist, also so einen Kreis gibt's gar nicht oft. Mhm. Also das gibt ganz viele unfertige Kreise oder Schleifen oder ja, also dass es wirklich Hausaufgaben gibt, die werden angefertigt, werden dann kontrollieren, besprochen. Auch das gibt es, aber so idealtypisch ist das oft gar nicht.
Jetzt haben wir schon über Hausaufgaben ganz viel gesprochen. Gibt es eine Definition, was eigentlich Hausaufgaben sind, was da alles drunter fällt?
Also es gibt verschiedene Definitionen, genau über die Breite. Ich selbst arbeite mit einer Arbeitsdefinition, die alle Tätigkeiten, Aufgaben, die für den Unterricht sind, aber außerhalb des Unterrichts angefertigt werden. Also nicht nur die klassisch aufgegebenen Hausaufgaben, sondern auch Vokabeln lernen oder für eine Klassenarbeit lernen oder irgendwas mitbringen, was für den Unterricht oder ja auch mal für ein Projekt was zu Hause fertigstellen, was nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Also alles, was für die Schule getan wird, aber eben nicht im Unterricht selbst gemacht wird.
Als ich noch zur Schule ging, ist jetzt noch nicht so unfassbar viele Jahre her, aber ein paar trotzdem, wurde auch dieses Konzept mit Hausaufgaben, also die Lehrerin, der Lehrer sagt einem was, was für die nächste Stunde zu tun ist, überhaupt nicht hinterfragt. Weder von den Eltern noch von uns Schülerinnen und Schülern. Wir haben das einfach gemacht. Da hieß es, die Rechenaufgaben auf Seite so und so habt ihr bitte bis zum Freitag gemacht. Okay, haben wir getan. Warum sieht man denn diese Art des Selbstlernens als so fest verankert an? Warum wird das oder wird das überhaupt kritisch hinterfragt? Ist das sinnvoll? Wird das von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen, Lehrern, Eltern hinterfragt?
Tatsächlich zeigen Befragungsstudien, dass es, dass Hausaufgaben eine relativ hohe Akzeptanz haben und überraschenderweise bei allen Beteiligten. Also selbst die Schülerinnen lehnen sie nicht ganz grundsätzlich ab. Also im Einzelfall natürlich schon. Aber sowohl Lehrkräfte als auch Eltern haben eigentlich eine hohe Akzeptanz und schreiben ja auch eine hohe Lernwirksamkeit zu. Zudem soll damit Selbstständigkeit erreicht werden, Lernmotivation, Selbstorganisation, also auch solche Lerntugenden werden damit sozusagen programmatisch verknüpft. Aber ob das alles eintrifft, da muss man bisschen vorsichtiger sein. Ich denke, dass es in jüngerer Zeit diese Gewissheit ein bisschen bröckelt, weniger, weil die Wirksamkeit nicht so richtig nachgewiesen ist, sondern eher im Zuge der Ganztagsschulentwicklung. Die dann davon ausgeht, dass solche selbstständig anzufertigenden Aufgaben aber im Schulgebäude zumindest verbleiben oder sogar im Klassenunterricht.
Wenn wir jetzt auf Ihre Forschung schauen, auf Ihre Arbeit, Sie haben schon gesagt, es wird auch geguckt oder gefragt, wie wirksam Hausaufgaben eigentlich sind, auch beim Lernzuwachs und auch bei der Vermittlung von Wissen. Was gibt es denn dazu zu sagen? Also wie viel bringen denn Hausaufgaben überhaupt?
Das ist tatsächlich umstritten. Ja, also ich fange mal im Großen an. Die berühmte Hattie-Studie, das ist ein Australier, der ganz viele Meta-Analysen gemacht hat unter der Fragestellung What Works? Also was macht Unterricht gut? Und da ist Hausaufgaben schneidet relativ schlecht ab. Das liegt daran, weil es so voraussetzungsvoll ist, dass es als wirksam gilt. Und die reale Praxis das sozusagen so nicht einlöst, vielleicht auch gar nicht einlösen kann. Wie gesagt, da ich selber keine Wirkungsanalysen mache, kann ich nur zitieren und weiß nur darüber, dass es keine ganz eindeutigen Erkenntnisse gibt. Vielleicht noch am eindeutigsten, dass die Besprechung in der Schule und letztlich müsste es sogar eine individuelle Besprechung sein, dass das sozusagen ein Faktor ist, der das Ganze, also bei dem sehr wahrscheinlich ist, dass die Wirkung größer ist. Letztlich ist aber auch die Frage, was ist denn der Maßstab? Ja, also wird der Lernzuwachs gemessen oder ist es dann wirksam, wenn wenn die Selbstständigkeit größer wird oder wenn die Kinder Freude am Lernen bekommen durch Hausaufgaben. Also man muss ja definieren, was man überhaupt als gute Wirkung da setzen würde. Und meistens ist es der Lernzuwachs. Und wie gesagt, das ist ziemlich umstritten.
Lernen und der Erwerb von Wissen haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Vieles, was sich Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten in Lexika oder Enzyklopädien anlesen mussten, ist heute nur einen Klick im Internet entfernt. Nun kommen noch künstliche Intelligenz und Instrumente wie ChatGPT dazu. Auch diese Entwicklungen haben Einfluss auf Bildung, Schule, Wissenschaft und Lehre. Das ZDF titelt auf seiner Nachrichtenseite am 17. Januar 2024 ChatGPT und Co. als Denkwerkzeuge nutzen. Es wird berichtet, dass die Kultusministerkonferenz in Hinblick auf KI im Bildungsbereich von großen Potenzialen spricht. Außerdem nutzen 68% der Schüler, Azubis und Studierenden ChatGPT oder andere KI-basierte Tools für ihre Hausaufgaben. BildungsexpertInnen sprechen sich dafür aus, ChatGPT auch in der Schule und im Unterricht einzusetzen. Aber Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zu sensibilisieren, kritisch auf dieses Tool zu blicken. Fatal wäre es, wenn KI blind vertraut und gefolgt werde. Einige Expertinnen und Experten empfehlen, dass es eine neue Prüfungskultur geben müsse. So wie es Prüfungen gibt, zu denen man einen Taschenrechner einsetzen darf oder eben nicht, genauso müsse es Prüfungsformate geben, in denen man KI-Tools verwenden darf oder eben nicht. Wichtig sei jedoch, dass die Kontrolle und Bewertung von Prüfungen immer in menschlicher Hand bleibe. Mit neuen Technologien kommen viele Fragen und Herausforderungen, auch und gerade im Bereich Bildung auf die gute Antworten gefunden werden müssen.
Nun ist es natürlich idealtypisch, dass sich die Schülerin, der Schüler hinsetzt, die Hausaufgaben ganz alleine und ganz konzentriert mit dem eigenen Kopf löst. Nun ist uns ja aber allen auch ChatGPT ein Begriff, das greift immer weiter um sich, auch vielleicht schon bis zu sehr jungen Jahrgangsstufen. Wie sinnvoll sind eigentlich heute noch Hausaufgaben, die Kinder zu Hause selbstverantwortlich machen sollen, wenn es so krasse Unterstützung und auch Hilfestellung, vielleicht dann sogar Manipulation in gewisser Weise gibt, dass das Kind das gar nicht mehr selber machen muss, sondern sich da helfen lassen kann?
Also ehrlich gesagt würde ich die Sinnfrage nicht an Internet und ChatGPT und KI setzen. Das sind ja auch allgemeingesellschaftliche Fragen. Wir lernen und arbeiten heute alle mit Internet und ChatGPT und anderen KI-Tools. Von daher finde ich sogar wichtig, dass SchülerInnen das lernen. Wie sinnvoll sind sie? Ich meine, wenn man reine Wissensfragen stellt, dann ist es relativ leicht heutzutage, die schnell zu beantworten. Ob man dabei gar nichts lernt, auch das würde ich erstmal offen lassen. Da können wir auch später noch über das Abschreiben sprechen. Auch da bin ich nicht so moralisch streng, wie das LehrerInnen oftmals sind. Also wir sehen den Einsatz von WhatsApp übrigens, also von Klassenchats, wo dann nach Hausaufgaben gefragt wird oder die dann abfotografiert rumgeschickt werden. Wir haben tatsächlich in unserer Studie ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen können, also unsere jungen MitarbeiterInnen, die die Schüler begleiten, dass sie auch solche Einblicke bekommen. Also es wird viel genutzt, aber ob deswegen Hausaufgaben sinnloser geworden sind als früher, das würde ich damit erstmal offen lassen. Vielleicht, also letztlich denke ich, wir müssen uns alle damit beschäftigen, also vor allem mit KI, weil da ja auch die Entwicklung rasant ist. Bis vor anderthalb Jahren habe ich davon überhaupt noch keine Ahnung gehabt und jetzt benutzt das jeder. Das ist auch in der Hochschullehre übrigens nicht viel anders. Ja, also was für Aufgaben oder Prüfungsformate setze ich lässt sich das nicht mit KI einfach so bearbeiten. Vielleicht müssen wir da auch noch intelligentere Aufgaben stellen, sowohl in der Hochschule als auch in der Schule. Aber ich wäre mal vorsichtig, dass das sozusagen durch das Bearbeiten von Hausaufgaben mit KI keiner mehr irgendwas lernt.
Jetzt haben Sie eben das Thema Abschreiben schon angesprochen, dann bleiben wir doch mal dabei. Natürlich, wenn man jetzt die Hausaufgaben abschreibt, hat man vielleicht dann nicht den Lernzuwachs, den man hat, wenn man selber versucht, darauf zu kommen und die Sachen sich herzuleiten. Sie haben gesagt, Sie wären da trotzdem nicht so streng, nicht so moralisch streng, wenn Schülerinnen und Schüler Hausaufgaben abschreiben. Warum?
Es gibt mehrere Gründe dafür. Das eine ist also in unserem Projekt, in dem aktuellen Projekt arbeiten wir mit dem Konzept des SchülerInnenjobs. Und unter anderem ein Konzept, was ein Kollege vor mehreren Jahren schon entwickelt hat. Unter anderem besteht der Job darin, die Anforderungen der Schule mit den Anforderungen der Gleichaltrigen sozusagen irgendwie in Einklang zu bringen. Und das kann sehr entgegenstehen. Also sowas wie Strebervorwurf. Ja, also unter Umständen sind die Anforderungen an die Schule sehr gut gelungen, aber man riskiert sozusagen in der Peer Group unten durchzufallen. Und Abschreiben hat eine soziale und freundschaftsbindende Wirkung, kann es haben, würde ich mal sagen. Also aus dem Grund, dass ich anerkenne, dass junge Menschen nicht nur schulische Anforderungen abarbeiten müssen, sondern eben auch gucken, wie sie im sozialen Umfeld der Klasse oder der eigenen Freunde und Freundinnen sozusagen anerkannt sind, würde ich sagen, das ist ein Balanceakt und der kann auch mal mit Abschreiben in Richtung Freundschaftspflege ausschlagen. Das Zweite ist, stellen Sie sich mal einen Unterricht vor, wo sozusagen permanent kontrolliert wird, wer hat eigentlich auf welchem Weg die Hausaufgaben gemacht, hat sie überhaupt dabei. Also ein komplettes autokratisches, würde ich fast sagen, System von Kontrolle und Misstrauen und Strafen und Beschämung, sagte ich vorhin schon, Strichen und Briefe an Eltern. Also das ist, ehrlich gesagt, glaube ich, dass auch LehrerInnen davon profitieren, nicht ganz so genau hinzugucken. Ja, also Lehrer sind ja auch nicht blöd. Ich denke, dass sie mehr sehen, als sie ahnden. Und ich denke, das ist auch richtig, um ein Klassenklima zu erhalten, in dem man auch gerne lernt und in dem man nicht nur Angst hat. Und ja, außerdem bin ich davon überzeugt, das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich belegen, dass man auch durch Abschreiben lernt und auch durch die richtigen Fragen an ChatGPT zu stellen, schon einen Lerneffekt mit sich zieht und auszuwählen, was ist jetzt die beste Antwort. Also wir tun das alle in unserem Alltag, warum sollten es nicht auch die Schülerinnen tun?
Schauen wir mal auf die Hausaufgabenpraxis, also wie Hausaufgaben in der Realität aussehen. Was haben Sie denn da in Ihren Studien herausgefunden?
Das kann man so eindeutig nicht sagen. Die Hausaufgabenpraxis zu Hause ist sehr unterschiedlich. Die Hausaufgabenpraxis in der Schule ist auch sehr unterschiedlich. Also die Lehrpersonen sind unterschiedlich. Es gibt natürlich Fächer, die weniger auf Hausaufgaben bauen als andere. Zu Hause kann man sagen, da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, auf Ungleichheit, dass die familialen Bedingungen sehr unterschiedlich sind und dass man das doch sehr deutlich sehen kann, wenn man tatsächlich in die Familien hineingeht, auch hineingelassen wird. Wir sehen, dass es dass mindestens so viel Aufwand wie die Hausaufgaben zu machen dahingehend betrieben wird, wie man es umgehen kann oder wie man nicht gemachte Hausaufgaben verbirgt. Mein Mitarbeiter nennt das Informationsmanagement. Also wenn man es nicht mit solchen moralisierenden Begriffen wie vertuschen, verheimlichen, täuschen versehen will, dann geht es darum, das irgendwie zu managen. Wem darf man was sagen, was nicht? Da wird relativ viel Aufwand betrieben von SchülerInnen-Seite. Genau, und in der Schule, naja, wir kennen die Praxis, oft wird es vergessen oder dann noch nach dem Klingeln ganz schnell aufgegeben. Es gibt eine Kontrollpraxis, die aus meiner Sicht manchmal sehr streng ist, manchmal auch sehr lax, manchmal auch ungerecht, weil ein bisschen beliebig, wenig voraussehbar. Ja, also das ist jetzt nicht überraschend, was ich sage. Interessant, das sind dann sozusagen die einzelnen Szenen, wenn man die sich mal genauer sagt. Aber man findet jetzt nicht die eine Praxis, oder wo man sagen kann, wow, hier läuft es ja wirklich super. Und man sieht in den Familien schon, wie das Unterstützungssystem und auch die Rahmenbedingungen doch sehr unterschiedlich sind. Also dass ein Jugendlicher ungestört Hausaufgaben machen kann.
Jetzt haben wir schon gesagt, ungestört, da sind wir auch schon wirklich bei der Situation zu Hause, wo eine Schülerin, ein Schüler Hausaufgaben macht. Wie sollte denn diese, ich sag mal, Hausaufgabenumgebung idealerweise aussehen zu Hause, damit man das ganz konzentriert machen kann?
Also ganz im Ernst, wie arbeiten Sie, wie arbeite ich? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also natürlich ist es plausibel, dass einigermaßen störungsfreie Umgebung und dass der Zugang vielleicht zu Internet und zu den Dingen, die man eben braucht, zu den Materialien gut möglich ist. Vielleicht auch, dass man jemanden hat, aus Schülersicht in idealweise in Rufnähe, die meistens sind es die Mütter, unterstützen können. Aber ein richtiges, richtig oder falsch, würde ich sagen, gibt es nicht. Es gibt viele Kinder, vielleicht eher die jüngeren Kinder, so bis zum 6., 7. Schuljahr, die am Esstisch die Hausaufgaben machen, obwohl sie ein eigenes Zimmer haben, oder die auf dem Boden liegen, obwohl sie einen ergonomischen, teuren Kinderstuhl daneben stehen haben. Also ich wäre da sehr vorsichtig, und ich kann mir auch nicht denken, dass das generell wissenschaftlich zu beantworten ist, was ideale Arbeitsbedingungen sind. Und es gibt einfach Familien, die haben gar nicht die Möglichkeit, das ideal zu machen. Wenn nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer hat, dann muss man eben in öffentlichen Familienräumen das machen. Und dann sind da andere Familienmitglieder. Und wenn es jüngere Geschwister gibt, die nicht leise sind, sondern da rumlaufen oder spielen, dann muss man sich irgendwie damit arrangieren. Also es ist ja auch gar nicht möglich für viele, jetzt in dem Sinne ideale, ruhige, störungsfreie Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Das ist übrigens auch interessant. Wie gehen Familien, also erstmal die SchülerInnen, aber auch deren Eltern damit um, wenn Hausaufgaben nicht verstanden werden? Und da haben wir ganz interessante Szenen schon beobachtet. Also zum einen, wenn es die Eltern können, dann wird das je nachdem vorgesagt oder versucht rauszukitzeln, oder es gibt Streit, alles Mögliche. Besonders interessant ist aber, wenn die Eltern auch nicht wissen, wie es geht. Und klar, je höher die Klassenstufe ist oder je nach Bildungsgrad der Eltern, ist das eben unterschiedlich, früh oder spät. Also ich habe einen Fall, wo es um binäre Zahlen geht und die Mutter auch nicht weiß, was das ist, und die Tochter auch nicht verstanden hat, was es ist. Und sie versuchen sozusagen über ein gewisses Rätselraten das rauszufinden. Dann sagt die Tochter, schreib mir einfach einen Zettel, dass ich es versucht habe, aber nicht verstanden habe, weil dann kriege ich keinen Ärger, dass ich die Hausaufgaben nicht habe. Das will wiederum die Mutter nicht, vielleicht auch, weil das ja ein Nichtwissen sozusagen zeigt. Hausaufgaben haben immer auch einen Leistungsaspekt in der Schule, und man will nicht als jemand dastehen, der die es nicht verstanden hat. Und das ist natürlich schade. Also das ist generell schade in unserem System, dass es dass es fehlerfreundlicher sein dürfte und nicht alles sofort sich in mündlichen Noten niederschlägt. Ich weiß gar nicht, wie ging es aus. Doch, die Mutter kam irgendwann mal, also es gab ein paar Zahlen, die fest waren und sie sollten die Reihe weiterführen. Mhm. Und die Mutter kam irgendwann hinter das Muster, ohne aber wirklich verstanden zu haben. Und dann hat sie es halt so reingeschrieben. Aber ja, was ich damit sagen oder zeigen will, dass sozusagen einfach zu sagen, ich habe es nicht verstanden, nicht oft gemacht wird, weil so ein bisschen die Gefahr ist, dass Nichtverstehen sozusagen sich in weniger guten mündlichen Noten niederschlägt oder ein bestimmtes Image, quasi Leistungsimage damit aufgebaut wird. Und manchmal die Eltern beim Vertuschen sozusagen auch mit beteiligt sind. Ja, so kann man das, glaube ich, auch sagen. Mhm. Also die Elternrolle ist schon auch interessant, weil die sich mal mehr mit dem eigenen Kind solidarisieren und mal solidarisieren sie sich sozusagen mit den Lehrpersonen und der Erwachsenenwelt.
Aber kann das nicht am Ende auch ein Gradmesser für Lehrkräfte sein, auch nochmal zur Bewertung des eigenen Unterrichts? Also wenn man jetzt dann häufiger so Fälle hat, dass Schülerinnen und Schüler sagen, wir haben das aufbekommen, aber ich habe es zu Hause nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, was ich am Ende machen soll. Ist das nicht auch ein Gradmesser, wieder zurückzuspiegeln, für die Lehrkraft zu sagen, ich muss vielleicht auch mal drüber nachdenken?
Ja, könnte es sein. Das Problem ist, dass oft erst, also ich will das gar nicht pauschalisieren. Mhm. Also natürlich gibt es Lehrpersonen, die das dann ernst nehmen und das dann auch wieder aufgreifen. Und gerade wenn das dann sich erweist, dass das nicht nur eine Schülerin betrifft, sondern mehrere. Manchmal ist es aber auch so, dass zum Beispiel HÜs, also Hausaufgabenüberprüfung schriftlicher Art, die dann aber wiederum benotet werden und sozusagen, also dass die quasi in so einer Doppelfunktion, es wird geprüft und gleichzeitig bewertet und es dient auch sozusagen der Diagnostik für die Lehrperson selbst, ist das eigentlich angekommen, was ich vermitteln wollte. Also das wäre ideal und das geschieht sicherlich auch, aber wir haben auch anderes gesehen schon, dass das ja im Sinne der Fehlerfreundlichkeit oder Fehler als eine Art von Diagnose von dem, was gelernt und erreicht wurde, anzusehen. Das könnte, glaube ich, noch häufiger und selbstverständlicher passieren.
Ungleichheiten gibt es in vielen Bereichen, so auch im Bildungsbereich. Regelmäßig werden von unterschiedlichen Forschungseinrichtungen und Instituten Studien und Reports zum Thema Bildungsungleichheit erarbeitet. Unter anderem auch vom IFO-Institut, das im Mai 2024 seine neueste Studie dazu vorgelegt hat. Die Zahlen darin sind deutlich. Kinder, die aus einem herausfordernden familiären Umfeld kommen, besuchen nur zu rund 27% ein Gymnasium. Kinder, deren Eltern ein höheres Einkommen und auch einen höheren Bildungsgrad haben, gehen hingegen zu 60% aufs Gymnasium. Auch die Werte zwischen den Bundesländern sind sehr unterschiedlich. Das IFO-Institut betont mit Blick auf die Studie, die Unterschiede sind statistisch, bildungspolitisch und wirtschaftlich bedeutsam. Denn Menschen mit Abitur würden im Schnitt monatlich 42% mehr verdienen als Menschen ohne Abitur. Dieser Unterschied wirkt sich im späteren Leben spürbar aus, auch was Zufriedenheit und Lebenserwartung angeht. Bildungsgrad und Einkommen der Eltern sind also entscheidend für den weiteren Lebensweg ihrer Kinder. Doch wie lassen sich diese festgestellten Unterschiede beseitigen? Es werden viele mögliche Ansätze diskutiert. Laut Zeit Online sprechen sich die ExpertInnen unter anderem dafür aus, SchülerInnen nicht schon nach der 4. Klasse in die weiterführenden Schulen zu schicken, sondern die ausgleichende Wirkung des längeren gemeinsamen Lernens zu nutzen. Aber auch Ganztagsschulen werden als Instrument angeführt. Neben diesen gibt es noch viele weitere Ideen und Vorschläge, wie die noch immer bestehende Ungleichheit im Bildungsbereich reduziert werden kann.
Wir haben vorhin schon das Thema Ungleichheit angesprochen in Familien und auch natürlich mit Blick auf die Hausaufgaben. Sie haben auch schon von Elternhäusern gesprochen, wo auch natürlich der Bildungsgrad maßgeblich auch dafür mitverantwortlich sein kann, wie Schülerinnen und Schülern zu Hause geholfen werden kann bei Hausaufgaben, also auch wie leicht diese eventuell zu Hause haben. Geht da auch die soziale Schere immer weiter auseinander und macht sich das am Ende auch in diesem Bereich bemerkbar?
Also dass Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern, die selber über eine höhere Bildung verfügen oder die auch einen sozusagen zumindest einen gewissen Wohlstand haben, dass die es leichter haben in der Schule, das ist sehr gut belegt. Mhm. Also das ist weltweit so und in Deutschland ist es besonders stark. Das ist einfach so. Die Frage, ob Hausaufgaben diese Schere noch weiter auseinandertreiben, tatsächlich ist das auch wissenschaftlich umstritten. Mhm. Also es gibt Studien, die das belegen und es gibt andere Studien, die sagen, sie können da keine echte Korrelation finden. Es ist plausibel, also sozusagen, das würde ich schon sagen, ob es wirklich die elterliche Unterstützung im Sinne von sie helfen bei Aufgaben ist, weiß ich gar nicht. Es sind ganz viele, also welche, also wie stark wird bildungssprachlich in zu Hause gesprochen, wie selbstverständlich wird sozusagen Interesse an den schulischen Belangen gezeigt, wie ist die häusliche Umgebung, hat ein Kind einen Rückzugsort, also solche Dinge, die tragen natürlich dazu bei und die sind schon an finanzielle und Bildungsmöglichkeiten gegeben. Wie wichtig ist es den Eltern, dass das Kind selber Abitur macht zum Beispiel? Da gibt es große Unterschiede. Ob das jetzt wirklich durch Hausaufgaben noch weiter verschärft wird, es ist vielleicht ein Mosaikstein in dem Gesamtgebilde der ungleichen Bildungschancen.
Mhm. Nun geht die Tendenz immer mehr auch zu Ganztagsschulen, dass also Schülerinnen und Schüler auch Hausaufgaben, ich sag mal, unter professioneller Betreuung machen in der Schule. Ist das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung? Weil wir gesagt haben, natürlich ist auch Betreuung oder dass Kinder, Schülerinnen und Schüler Ansprechpersonen haben, auch während dieser Hausaufgabenzeit. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung, also betreut Hausaufgaben zu machen?
Ja, ich würde es sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Hausaufgabenbetreuung, die reale Hausaufgabenbetreuung bedeutet leider nicht immer professionelle Betreuung zu haben. Ich würde daher noch einen Schritt weiter gehen und sozusagen die Ganztagsschule als gebundene Form für alle präferieren. Und da gibt es dann ja eher Konzepte von Selbstlernzeiten, die richtig im Stundenplan verankert sind. Also die heißen dann in jeder Schule ein bisschen anders. Aber wo es schon sowas wie Aufgaben gibt, die man möglichst eigenständig bearbeiten soll, die aber dann auch von den Lehrpersonen selbst sozusagen betreut werden, diese Stunden. Klar, die Hausaufgabenbetreuung an Hausaufgaben, die man anwählen kann, auch das würde ich sagen, ja, ist schon ein wichtiger Schritt. Ruhe findet man dort allerdings auch nicht. Oft sind da ja, was weiß ich, zwischen 10 und einer ganzen Schulklasse in einem Raum. Man kann sich vielleicht gegenseitig auch unterstützen. Das wird teilweise gefördert, teilweise wird es auch unterbunden. Die Praxis der Hausaufgabenbetreuung an Ganztagsschulen ist so breit, wie auch Unterricht breit ist. Aber es bleibt zumindest an dem Ort, an dem sozusagen die institutionalisierte Bildung meiner Meinung nach auch im Wesentlichen bleiben soll und nimmt nicht die Eltern in die Pflicht, sozusagen da unterstützend tätig zu sein.
Jetzt nochmal abschließend auf das Thema Hausaufgaben im schulischen Kontext. geschaut. Haben Hausaufgaben, hat das Konzept, ich vermute, Sie sagen ja, noch eine große Zukunft vor sich? Oder was müsste vielleicht reformiert oder angepasst werden? Sei es jetzt vielleicht sogar in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch in der Umsetzung in der Schule. Wo sehen Sie da vielleicht die größten Punkte, wo Sie sagen, da würde ich mir wirklich Veränderungen wünschen?
Also ich würde tatsächlich die Ganztagsschule als den wichtigsten Punkt setzen. Für mich wäre das wichtiger als jetzt, dass man sagt, wenn man die Lehrerinnen nur vernünftig schult, dann läuft schon alles. Weil, wie gesagt, es gibt gar nicht die eine Linie, genau so oder so müssten es Lehrer machen, müssten Eltern machen, müssten Schüler das tun. So eine lineare Eindeutigkeit gibt's im Pädagogischen ohnehin selten und im Hinblick auf Hausaufgaben tatsächlich auch nicht.
Dann haben wir heute über etwas gesprochen, womit alle in ihrem Leben mal konfrontiert werden, und zwar über Hausaufgaben. Frau Professor Preu, vielen Dank.
Danke auch.
Die Schule, der Schulalltag. Wir alle erleben ihn oder haben ihn erlebt. Und zu ihm gehören die Hausaufgaben. Man macht sie mal mit mehr und mal mit weniger Begeisterung, aber sie gehören einfach immer dazu. Heute haben wir darüber gesprochen, warum das so ist. Warum Hausaufgaben nach wie vor ein fester Bestandteil der Schule sind. Was bringen sie und was auch nicht? Und warum ist es gar nicht so schlimm, wenn Hausaufgaben auch mal im Bus oder über WhatsApp von MitschülerInnen abgeschrieben werden? Welche Fehler können auch LehrerInnen bei Hausaufgaben machen? Und was ist der Vorteil an Ganztagsschulen? Über all das und vieles mehr haben wir heute gesprochen. Ich hoffe, auch für Sie war viel Spannendes, Neues und Wissenswertes dabei. Wenn Sie noch mehr Interessantes aus anderen wissenschaftlichen Bereichen erkunden wollen, dann kann ich Ihnen alle bisher erschienenen Folgen der Mainz auf Mainz Podcast-Reihe empfehlen. Bis bald. Tschüss.